Vielen Dank, Marlies, und auch den Musikern, dass ihr uns so geleitet in den Gottesdienst und in das Thema. In dem Psalm ist schon einiges aufgeleuchtet, worum es heute geht. Ich muss gleich gestehen, ich habe ein recht unpopuläres Thema heute hier zu bieten. Es geht heute um Erziehung. Ja, und erzogen werden möchte wohl keiner so gerne von uns, oder? Ja, man kann ja seine ganze Ehe damit kaputt machen, indem man immer versucht, den anderen zu erziehen. Er soll bitte so werden, wie ich das will. Das ist schon spannend. Wenn ich das deutsche Wort mir mal so auseinanderpflücke, hat das ja irgendwie auch mit Ziehen zu tun. Und dann hat man immer die Ahnung, es wird so an mir rumgezerrt. Interessant ist das Wort aber ziehen auch, zum Beispiel wenn es um Pflanzen geht. Die zieht man ja auch. Das heißt, man pflegt sie. Man sorgt dafür, dass sie wachsen können, dass sie sich entfalten können. Dass so richtig rauskommt, wozu sie eigentlich geschaffen sind. In diesem Sinne haben wir hoffentlich keine Probleme damit, unsere Kinder erzogen zu haben oder zu erziehen. Als Kind haben wir das auch einfach so erlebt. Wir wurden erzogen. Eine Zeit lang haben wir es noch gar nicht gemerkt. Und wir haben uns auch dagegen gewehrt. Und doch ist es geschehen. Erziehung. Nun ist es ja ein schwieriges Thema, denn wir wissen gar nicht, wie unsere Kinder darauf reagieren, was wir uns da so ausgedacht haben, wenn wir uns denn überhaupt was ausgedacht haben. Ob das, was wir tun, wirklich das Beste ist und ob das bei unseren Kindern zum Beispiel jetzt zum Ziel führt. Wir schließen heute die Predigtreihe über die Wüstenwanderung des Volkes Israel ab. Bei Gelegenheit machen wir im Alten Testament auch mal weiter. Aber wir beenden heute diese Reihe Gott rettet Menschen. Es mag vielleicht verwundern, dass am Ende dieser Reihe das Thema Erziehung steht. Unser Predigttext für heute ist eine Predigt, die Mose, der Anführer des Volkes Israel, seinem Volk hält, eine von vielen Predigten, bevor sie das versprochene Land einnehmen sollen. Sie stehen jetzt nach 40 Jahren herumlaufen, wieder an dem Punkt, wo sie ins Land können. Und jetzt blickt Mose zurück. Er blickt zurück auf die Geschichte, die Gott mit diesem Volk geschrieben hat. Und dabei fällt das Wort Erziehung. Wenn wir uns überlegen, wie wir eigentlich unsere Kinder erziehen, hoffentlich hat man sich da auch mal Gedanken drüber gemacht vorher. Es passiert ja sowieso, man kann das auch einfach nur so hinmachen. Aber dann überlegt man sich ja, was möchte ich denn diesem Menschen mitgeben fürs Leben? Und das macht man ja immer damit, was einem selber wichtig ist. Man wird nichts anderes erziehen. Also es kann eine ganze Menge so als Nebeneffekt noch erzogen werden, aber das, was wir auch wollen gerne, ist ja das, was uns wichtig ist. Deshalb ist unser Thema heute, wenn es darum geht, wie Gott Menschen erzieht, was wirklich wichtig ist. Wir lesen aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, in Auszügen. Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, es kam gerade die Aufzählung nochmal der 10 Gebote als Wiederholung, alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr dein Gott geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir. Und deine Füße sind nicht geschwollen, diese 40 Jahre, trotz Rumlaufens. So erkennst du ja an deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Und jetzt wird ein paar Verse lang ausgemalt, wie großartig dieses Land ist. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch diese große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach, also hinterher, wohl täte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das erhielt er seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Eben wie die Heiden, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen, weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn, eures Gottes. Das sind deftige Worte, die Mose hier an das Volk richtet, bevor es ins versprochene Land geht. In der Zwischenzeit war es so geschehen, dass Mose selber ausgeschlossen wird vom versprochenen Land, weil er einmal Gott nicht geehrt hat. Ansonsten blickt dieser Text ja zurück auf einiges, was wir auch miteinander betrachtet haben. Und Mose spricht hier ganz schwierige Dinge an, was dem Volk jetzt 40 Jahre lang immer wieder zu schaffen gemacht hat. Davor schreckt er nicht zurück. Vor allem diese eine Frage, ob sie gestellt wurde oder nicht, aber die uns ja auch in Bezug auf unser Leben bewegt. Warum habe ich das jetzt eigentlich erlebt? Warum musste das so sein in meinem Leben? Musste das sein eigentlich? Zwei Antworten finden wir in dieser Predigt und ich meine, dass diese beiden Antworten ganz viel mit uns zu tun haben. Erstens, hier steht von Versuchen, das ist ja Prüfen. Gott prüft uns in unserem Leben. Muss Gott eigentlich erst wissen, was in unserem Herzen ist? So steht's da. Er hat dich versucht, ja, damit bekannt wird, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Muss Gott das erst erfahren? Wird uns doch von Jesus berichtet im Neuen Testament, und wir können es im Alten Testament unausgesprochen immer wieder da entdecken, wo Gott genau weiß, was im Menschen los ist, dass er doch in unser Herz guckt. Wir haben es vorhin auch gesungen. Und das ist für mich das Geheimnis dessen, wie Gott mit uns umgeht. Ich habe selbst in meinem Leben so oft geschluckt und gestockt und finde immer wieder an dem Punkt Frieden, wo ich mich daran erinnere, Gott muss nicht erst wissen, was in mir los ist. Dazu braucht er keine 40 Jahre. Ja, wer muss es denn dann wissen? Ich bin auf den Gedanken gekommen, ich muss erstmal erfahren, was in meinem Herzen los ist. Der ganze Text spielt eigentlich darauf ab, wenn es da weitergeht. Wir kommen da gleich drauf. Ja, aber erstmal ganz bedeutend, Gott hat dich in deinem Leben die Dinge nicht erleben lassen, damit du scheiterst. Und damit es schief geht. Damit endlich deutlich wird, du bringst es sowieso nicht. Als ob er das erst wissen müsste. Nein, er wollte dir zeigen, was in dir los ist. Und zwar auch, um heute wieder einen weiteren Schritt mit dir zu gehen. Und damit du es zulässt, dass dieser Schritt gegangen wird, weil wir uns so ungern erziehen lassen. Wie oft habe ich das gehört? Blöder Papi zu Hause. Nur weil ich Nein gesagt habe oder irgendjemanden irgendwo mit hingenommen habe. Ich will doch dahin, wo ich will. Und dann geht Gott mit mir einen Weg, wo er zeigt, pass mal auf, weißt du, was passiert, wenn du dahin kommst, wo du hin willst? Was bin ich dankbar geworden? Also dieses Versuchen, dieses Prüfen ist nicht dazu da, dass der Lehrer erfährt, was ich nicht weiß. Meine Lehrer haben es ja immer versucht, mir in der Schule zu erklären. Wir wollen doch nicht wissen, was sie nicht wissen. Ja, aber sie haben immer genau das gefragt. Stimmt gar nicht. Ich hatte meistens Glück in den mündlichen Prüfungen. Aber ja, das haben sie uns immer so erklärt. Ich weiß, der Lehrer sitzt da vor uns und erklärt uns das lang und breit. Und keiner glaubt es ihm, dass er es doch eigentlich gut meint. Ja, wir haben das so, und manche haben auch keine guten Gedanken dabei gehabt, die haben wirklich Leute reinfallen lassen. Aber diesen Gedanken kannst du bei Gott wirklich jetzt mal aus deinem Leben verbannen. Gott weiß schon längst, wie du das alles angehen wirst und wie du das packen wirst. Er möchte dich weiterbringen mit dem, was du über dich entdeckst. Und da darf man mal so richtig scheitern. So richtig daran verzweifeln, dass man es nicht hinbekommt. Ich finde das furchtbar. Ich kann ganz schlecht Fehler machen. Also ich mache sie leider sehr gut, die Fehler, aber ich kann da so schlecht mit umgehen. Werde ich innerlich immer ganz komisch. Jetzt zuletzt im Urlaub wieder, hatte ich erst mal ein paar Stunden zu kauen. Der Fehler hat uns auch nur 500 Euro gekostet, wenn man mit dem Fahrrad Gepäckträger in die Tiefgarage fährt. Und da kann man sich ja fragen, ich bin dafür dankbar, dass ich diese Frage gar nicht dauernd habe. Ich wusste schon, irgendwas hat Gott jetzt damit vor. Was auch immer, ich weiß es nicht. Aber also, erstens, Gott möchte gern, dass deutlich wird, was in uns los ist. Und zweitens, Gott möchte uns seinen Trost und seine Hilfe erfahren lassen. Mit beiden erzieht er uns. Wen der Herr liebt, den erzieht er, lesen wir in den Sprüchen. Und was nochmal im Hebräerbrief Kapitel 12 aufgenommen wird, wir hatten das mal im Bibelgespräch. Wer also über Gottes Erziehung nochmal was lesen möchte, was richtig gut ist, Hebräerbrief Kapitel 12. Heute Nachmittag oder heute Abend nochmal vornehmen. Ja. So, um welche Punkte geht es denn? Was ist denn wirklich wichtig? Was wollte Gott denn eigentlich jetzt in uns bewirken? Drei Dinge möchte ich ganz kurz nennen. Erstens, Gehorsam. Zweitens Demut. Drittens Dankbarkeit. Ganz kurz, ja, genannt die Dinge schon und jetzt kommen sie. Gehorsam. Ach, wieder sowas Unpopuläres. Sowas öffentlich überhaupt nicht Willkommenes. Gehorsam. Interessant ist ja, dass Gehorsam immer freiwillig geschieht. Sonst ist es kein Gehorsam. Ja, unfreiwilliger Gehorsam ist nur erzwungene Folgsamkeit. Damit haben wir ganz schlechte Erfahrungen gemacht in unserer Geschichte als deutsches Volk. Vielleicht deshalb auch hat sich unsere Gesellschaft mittlerweile dahin entwickelt, dass das Wort Gehorsam nicht nur aus dem Wortschatz verbannt wird, sondern auch das Thema gar nicht mehr gewünscht ist. Jemand hat Verantwortung für mich und ich sollte ihm darin folgen, was er mir sagt, wenn ich es gut machen will. Das Thema will man kaum noch hören heutzutage. Damit kämpfen auch Vorgesetzte zum Beispiel, nicht nur Eltern. Ja, es ist schon Sokrates, weil hat er 2000 Jahre vor Christus gelebt, oder ein paar hundert jedenfalls, hat schon gesagt, die Jugend verroht, sie ist ungehorsam und so. Ja, was soll man denn heute sagen, wo es wirklich so ist? Ist doch interessant, wie sich das eigentlich zeigt. Aber wir kommen ja an Wirklichkeiten in unserem Leben nicht vorbei. Nämlich, dass es Verantwortung gibt und dass es auch wichtig ist, mal Leuten zu folgen. Kinder gegenüber ihren Eltern, Fußballspieler gegenüber dem Trainer, Schüler gegenüber dem Lehrer. Wir können noch lauter andere Themen, Gemeinschaftsvorstand gegenüber der Gemeinschaft. Manchmal ist es einfach dran, dass einige oder jemand sagt, wie es läuft, und dann wird es mal so gemacht. Wie man dahin kommt und so, ist alles eine ganz andere Frage. Da gibt es auch unterschiedliche Formen. Ich habe ja das schon mal erzählt, es gibt für mich eine Schlüsselbegegnung in meinem Leben, von manchen Schlüsselbegegnungen, die ich hatte, dabei zu diesem Thema. Ich habe in meiner theologischen Ausbildung ziemlich damit gekämpft, dass ich merke, oft will ich gar nicht, was Gott will. Und dann habe ich ihm das einmal so richtig entgegengeschleudert. Diese Gespräche sind so heilsam, ihr Lieben. Ja, geht man mal in den Wald und dann rede ich mit Gott, das mache ich heute noch ab und zu. Und dann habe ich ihm gesagt damals, warum muss ich dir eigentlich immer gehorsam sein? Ich habe gar nicht mit einer Antwort gerechnet, damals. Ich wollte das gerne mal loswerden, einfach. Manchmal hat Gott mir schon gleich geantwortet, manchmal dauerte es Jahre. Manche Frage habe ich bis heute noch nicht beantwortet bekommen, die ich gestellt habe. Damals, also ich war ja am Spazierengehen, ich weiß heute noch die Stelle, war ich vielleicht 20 bis 50 Meter weitergegangen. Plötzlich kommt mir ein Gedanke in den Kopf, den ich noch nie gehabt habe. Gehorsam ist der größte Ausdruck von Vertrauen. Freiwilliger Gehorsam, wohlgemerkt. Ich habe vorhin das andere ja geschildert. Gehorsam ist der größte Ausdruck von Vertrauen. Ich ahne nur, also ich behaupte sogar, ich weiß, wo es herkommt. Ich habe diesen Gedanken noch nie gehabt. Ich hatte mich damit auch noch nie beschäftigt, so gezielt. Für mich war es Gottes Antwort, die mich bis heute zutiefst bewegt. Gehorsam ist der größte Ausdruck von Vertrauen. Wenn ich jemandem so vertraue, dass ich sage, okay, ich mache, was der sagt, gebe ich mich ja völlig in seine Hand. Das geht nur, wenn ich ihm vertraue. Das ist Gehorsam. Also ist es gar nichts Negatives an sich. Das ist etwas äußerst Großartiges. Um gehorsam sein zu können, in diesem Sinne brauchen wir das Zweite, Demut. Was hier steht, ist ja unfassbar. Er demütigte dich. Dieses Wort hat ja für uns auch einen ganz schlechten Klang. Demütigen heißt so irgendwie so runtermachen. So. Interessant, sagte mal der Direktor des ganzen Werkes, zu dem meine Schule gehörte, auf der ich theologisch ausgebildet bin, der sagte einmal, wer demütig werden will, der muss gedemütigt werden. Aber damit ist nicht gemeint, auf sich rumprügeln zu lassen. Sondern, wenn ich das richtig verstanden habe in der Bibel, von vorne bis hinten, seit Jahrzehnten lese ich sie immer wieder durch, dann ist Demut zuallererst, neben allem, was das dann als Folge hat, eine gesunde Einschätzung von sich selbst. So können wir mal dieses blöd klingende Wort ein bisschen aus dem Keller holen und mal sagen, oh Mensch, das ist ja eigentlich gar nicht verkehrt. Nö, brauchst du überall quasi. Und ich sag dir mal, überleg dir mal, welche Menschen dir eigentlich stinken so, wen du nicht ertragen kannst. Ja, das sind Menschen, die hochmütig sind zum Beispiel. Die meinen, sie wären mehr, als sie sind. Das ist furchtbar zu ertragen für uns. Zumal ich der Größte bin, wer kann da auch meinen, er sei größer. Aber so kommen wir daher. Ja, der Mensch bildet sich oft ein, ich bin mehr als ich bin, ich bin besser, als ich bin. Deswegen haben wir ja auch solche Probleme damit, wenn andere uns auf unsere Fehler hinweisen. Ja, sie können erstens gar nicht recht haben. Zweitens war das nur ein Ausrutscher. Da muss man ja nicht so drauf gleich wieder drauf Wert legen und den Finger drauf legen. Und eigentlich bin ich doch ganz in Ordnung. In der Bibel entdecken wir, und das möchte Gott so gerne in unser Leben hineinbringen, wie es mit uns wirklich ist. Und das ist unendlich befreiend. Wenn du mit deinem Scheitern kämpfst, das hat mich wieder einmal so befreit, dann auf der Autofahrt, nachdem ich den Fahrradgepäckträger in Brei gefahren habe, das hat mich wieder einmal so befreit. Du bist doch längst zutiefst gescheitert. Dazu brauchtest du in deinem Leben noch gar nichts machen. Als Jesus an seinem Kreuz starb und die biblischen Autoren behaupten, mit seinen eigenen Worten auch, er starb dort für uns, an unserer Stelle, dann wird deutlich, so wie du lebst, so wie du bist, geht es geradewegs ins Verderben, in die Trennung von Gott. Schlimmer kann es nicht werden. Und dann hält er das Scheitern für dich aus. Was jetzt dir irgendein Mensch noch vor die Füße legt oder vor die Nase hält, ja, guck mal, da hast du wieder was falsch gemacht, ja, ist doch lächerlich dagegen. Das ist bloß eine kleine Auswirkung davon, dass wir mit unserem Herzen uns immer wieder irren als Menschen. Die Bibel nennt das ja Sünde. Diesen Irrtum, ich bin schon selber der Größte oder die Größte. Ich kann schon alleine, ohne Gott. Das ist ja das Interessante an der Warnung, die hier gesagt wird. Hüte dich davor, dass du Gott nicht vergisst. Oder dass du Gott vergisst. So. Ja, hüte dich davor, dass du Gott vergisst. Dass du meinst, du kannst schon alleine. Das ist das, was schiefgehen könnte in deinem Leben, was dann bis zum Ende für eine Schieflage sorgt und am Ende auch. Vorher gilt es zu entdecken, ich bin von mir aus schief und ich bin von Gott vollständig gehalten. Und jetzt kann ich mal entdecken, was er mir an Möglichkeiten gegeben hat und was auch nicht. Aber es ist keine Wertaussage über mich. Nicht der ist wertvoller, der mehr kann, nur weil er hier Klavier spielen kann oder was. Und nicht der ist weniger wert, der gerade in seinem Leben damit kämpft, dass es richtig dumm gelaufen ist. Nur, wir Menschen gehen immer so mit uns um. Gegenseitig und auch selber. Demut ist äußerst entscheidend. Wie wird man eigentlich demütig? Ich sage jetzt erstmal, Gott macht das schon in deinem Leben. Lass ihn mal machen. Ja? Dann fährst du eben mal den Gepäckträger gegen die Wand da. Tja. Dann sag mir mal, du bist so ein toller Autofahrer. Dann fährst du halt anderes Mal in deinem Leben gegen die Wand. Das ist ja nicht immer alles so leicht zu nehmen. Das war ja nur ein Sachschaden jetzt, von dem ich erzähle. Gott macht das schon. Im ersten Petrusbrief wird uns noch eine Empfehlung gegeben. Alle miteinander bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Interessant. Wie geht das? So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und jetzt kann man hier einen Doppelpunkt setzen im griechischen Text und sagen, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er kümmert sich um euch. Also, besprich das, was dich bewegt mit Gott. Das ist ein Weg in die gesunde Selbsteinschätzung, in die Demut. Denn er ist es am Ende, der für dich sorgt. Wie das hier geschrieben steht in unserem Text, bitte bilde dir nicht ein, du hättest das selber geschafft, wozu du es jetzt gebracht hast und was aus dir geworden ist. Gott ist, der dir Kräfte gibt. In diesem Fall war es Reichtum zu gewinnen, aber das gilt ja auch allgemein. Gott ist es, der etwas aus dir macht. Die Demut und damit auch die Kraft zum Leben erwächst dann als drittes aus der Dankbarkeit. Ich habe das neulich schon mal erwähnt. Was ist denn das? Jetzt haben wir einen zweiten Text. Na gut, Entschuldigung. Aus der Dankbarkeit. Ich habe jetzt, vor einiger Zeit habe ich da schon mal von gesprochen. Es gibt ja heute im Alter viele Krankheiten, die uns beschleichen. Gedächtnisverlust. Man hat da verschiedene Namen für. 80% von Demenz ist ja auch ein Begriff. Sollen Alzheimer-Krankheit sein und so weiter. Ich behaupte, sowas gibt es geistlich für alle in unserem Leben. Geistlicher Gedächtnisverlust. Das ist, wenn du vergisst, wie Gott zu dir ist und was er für dich getan hat. Dann steigen wir sozusagen aus unserem Leben aus. Es mag sein, dass noch alles Mögliche ganz gut funktioniert, aber aus dem echten Leben steigen wir dann aus. Die Erinnerung daran, dass das, was wir sind und haben, keine Selbstverständlichkeit ist und keine eigene Leistung, sondern ein Geschenk Gottes. Und jetzt kommt das Wort Dankbarkeit als eine Einstellung, als etwas, was du auch jetzt nicht einfach selber machen kannst. Die kommt für mich aus dem Gespräch mit Gott heraus. Ich kann das in meinem Leben feststellen. Wenn ich mir Zeit für das ständige Gespräch über den Tag mit Gott nehme und auch mal Zeiten, wo ich in Ruhe längere Zeit damit verbringe, dann stellt es sich irgendwann ein, dass ich entdecke, wo Gott etwas tut, wahrscheinlich nicht alles, aber ja, wo Gott etwas tut, wo er mir etwas schenkt, wie es mir um mich wirklich bestellt ist und so. Tue ich das nicht, werde ich immer unzufriedener. Solche Zusammenhänge gibt es. Keiner muss so und so viel beten, aber die Frage ist, warum wir uns eigentlich vor Gott so verschließen, dass das Gebet immer so abgezwungen sein muss und wir möglichst wenig beten wollen in unserem Leben. Da ist wieder das mit dem Herzen, mit dem menschlichen Herzen, wo Gott auch möchte, dass wir das entdecken, dass dieses Misstrauen gegen Gott einfach völlig unangebracht ist. Sondern Gott hat uns seinen Sohn gegeben, ihr Lieben. Wir leben nicht von dem, was wir haben, ja, von dem Brot, das ist ja nun lebensnotwendig, wir können natürlich auch nicht ohne. Sondern, und das sollte deutlich werden in der Wüstenwanderung, und das soll auch in deinem Leben deutlich werden, du lebst von allem, was aus Gottes Mund geht. Das heißt, was er dir schenkt und was er dir sagt. Deswegen ist für mich das Gespräch mit Gott unverzichtbar. Und wie gesagt, ich merke es in meinem Leben, wenn ich darauf verzichte. Dann verzichte ich nahezu aufs Leben. Das ist ganz verrückt. Und es kommt ja in schwierigen Situationen, wie beim Volk Israel, leicht die Frage hoch. In schwierigen Zeiten besonders. Warum muss ich eigentlich in dieser Welt leben? Ist es doch alles so mühsam? Was soll das eigentlich? In der Bibel kommt uns eine ganz andere Sicht entgegen. Was ist das eigentlich für ein unfassbares und großartiges Vorrecht, dass der lebendige und allmächtige Gott ausgerechnet dich bei sich und in dieser Welt haben will. Hast du dich das eigentlich schon mal gefragt, wie das kommt? Es ist ja gar nicht zu fassen. Ausgerechnet dich hat er sich ausgesucht. Sonst gäbe es dich nicht. Und wir können hier aus der Wüstenwanderung des Volkes Israel beziehungsweise aus dem Rückblick darüber lernen, dass wir die Vorwürfe unseres Herzens, alles läuft blöde und so, doch lieber mal als eine Frage an uns richten sollten und damit uns an Gott wenden und uns in seine Hand geben und uns im Gespräch mit ihm das Vertrauen zukommen lassen, dass er es gut macht, wie auch immer es sich gerade anfühlt. Es wird auch im Neuen Testament zum Beispiel gesagt, von der Erziehung, ja, Gott ist ja dabei, uns zu ziehen, zur Entfaltung zu bringen. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. So ein Satz, der steht so gerne auf Weihnachtskarten drauf. Ja, Weihnachten, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Die heilbringende Gnade Gottes. Die heilbringende Zuwendung Gottes. Ja, der nächste Satz lautet, im nächsten Vers heißt es gleich, im Satz weiter, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und dem weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat. Ja, deshalb endet die Predigtreihe Gott rettet Menschen mit dem Hinweis auf Gottes Erziehung. Es geht nicht nur darum, dass ein Mensch mal sagt, ja Gott, ich will mit dir leben, sondern dass er das jeden Tag buchstabiert und sich von Gott führen lässt, sich von Gott ziehen lässt und mit Gottes Wesen beschenken lässt. Das geht, weil unser Herz so ist, wie es ist, nur auch durch die Wüste. Es gibt immer wieder Wüste in unserem Leben. Und das ist kein Unfall. Da ist dir auch kein Unfall passiert, kann ich dich mal entlasten. Sondern Gott geht mit dir diesen Weg. Und wenn du danach hungerst, von Menschen geliebt zu werden, weil sie dir das vorenthalten, dann ist das doch ein Anlass, dich zu öffnen dafür, Gottes Liebe anzunehmen, die umfassend und viel tiefer als jede menschliche Liebe für dich da ist. Wenn du nach Anerkennung hungerst und danach, dass man dir endlich mal dankt, und das tun wir Menschen ja so selten, für das, was du tust, dann könntest du dich doch auch öffnen dafür, dass allein bei Gott die Anerkennung für deine ganze Person zu finden ist, unabhängig davon, was du leistest oder dir geleistet hast. Und wenn du danach hungerst, dass dein Leben doch endlich, bitte jetzt mal, wenigstens ab jetzt mal einfach nur bequem und angenehm verläuft, dann könntest du dich vielleicht lieber mal für öffnen, dass Jesus sich immer liebevoll um dich kümmert, wie auch immer es sich gerade anfühlt. Gott macht es in seiner Liebe noch besser mit dir, als du dir vorstellen kannst. Es fühlt sich nicht immer gut an, aber Gott ist immer gut zu dir. Deshalb kannst du an jedem Tag sagen und leben, Gott, du machst es gut, deshalb führe mich, wie du willst. Den Mut wünsche ich dir. Amen.